Anfangen. Also dann.
Wir waren gestern ganz spät. Wir waren ganz spät und wir haben gedacht, wann kommen wir endlich an? Und ich glaube, es war 21:45. Wir hatten uns verfahren und da, wo wir auskamen, war überhaupt nicht unser Hotel. Gott ist gut, ne? Gott ist immer gut. Der hatte schon alles vorbereitet. Wir haben nämlich jemanden kennengelernt plötzlich. Und dieser jemand ist Uli. Und ihr Mann Björn. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist?
Also wir mussten dann unbedingt rausfinden, wo wir jetzt waren und um dann zu wissen, wo wir hin müssen. Und wie ihr wisst, sind um 21:45 abends nicht mehr so schrecklich viele Menschen unterwegs. Also wir waren in Durlach und immer wenn wir nach dem Hotel Blankenburg fragten, zuckten die Leute nur die Schultern und sagten, kennen wir nicht. Ich sagte, wir müssen die doch kennen. Und dann sind wir da rumgefahren und dann sah ich so ein Pärchen die Straße entlang gehen. Dann bin ich schnell aus dem Wagen gesprungen. Hab gerufen, hallo, können Sie uns helfen? Ich glaube, wir haben uns verfahren und so und so und so. Wir suchen das Hotel Blankenburg und wir wollen nämlich an der Konferenz vom CZK teilnehmen. Und dann guckten die und sagte sie, das ist meine Gemeinde. Und ich sagte, Preis dem Herrn. Und dann meinte der, haben uns vorgestellt, also Uli und Björn. Björn meinte direkt...
Uli war lachen, ne? Uli, steh mal auf.
Ist sie, hallo, da ist sie. Unser rettender Engel. Und Björn meinte direkt, warte mal hier mit denen, ich hole den Wagen, ich bringe euch dorthin. Und dann sind wir zum Hotel eskortiert worden. Und wir wussten, das ist echt der Herr. Das war, bevor wir eigentlich angekommen waren, so ein wunderbares Willkommen hier. Amen. Wow.
Ja, das ist das Thema unserer Konferenz. Es lautet, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Ja, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und das ist das, was wir in diesen Tagen miteinander teilen wollen. Gott hat einen Traum und im Himmel herrschen andere Realitäten als hier auf der Erde, auf der gefallenen Erde. Und Gott möchte durch seine Gemeinde den Himmel auf die Erde bringen. Du bist ein Gesandter des Himmels. Die Bibel sagt, dass wir bereits schon jetzt mit in den himmlischen Örtern eigentlich sitzen. Und Gott möchte, dass wir seine Herrlichkeit herunterbringen auf die Erde. Er möchte durch uns wirken. Wir werden das in diesen Tagen, vielleicht wird Andrew auch über das Thema Leben im Geist sprechen, wenn nicht, mache ich es am Sonntagnachmittag. Aber das ist Gottes Absicht. Und Gott will, dass solche Dinge hier geschehen, dass sie die Norm sind. Wir haben ein völlig ähnliches Erlebnis in unserer Gemeinde gehabt. Von uns sind 5 junge Leute zurzeit in den USA in einem internationalen Gebetshaus, wo 24 Stunden, 7 Tage die Woche Anbetung und Fürbitte ist. Und als letztes ging ein junger Mann von unserer Gemeinde rüber. Und er hat durch unglückliche Zustände 2-mal seinen Flieger verpasst, einmal in Frankfurt, einmal in den USA. Und war nachts in Charlotte auf dem Airport um 12 Uhr. Natürlich kaum noch ein Mensch da und der junge Mann, der ihn abholen sollte, war natürlich nach 6 Stunden Warten auch weg. Er hatte keine Kontaktadresse und eine Frau kommt auf ihn zu, sieht, dass er dort etwas verloren dasteht, spricht ihn an und er sagt, ja, ich muss eigentlich in das Z-Hop, Zadok House of Prayer, und die Frau guckt ihn an und sagt, das kenne ich, da kann ich dich hinbringen. Nimmt ihn ins Auto und fährt ihn dort mitten in der Nacht direkt dorthin. 6000 Kilometer weit weg von hier. Gott hat seine Engel. Und Engel haben nicht immer Federn und Flügel, sondern Gott benutzt auch Menschen als Engel, als Boten. Und das ist das, womit wir rechnen dürfen. Gott arrangiert Umstände so genial manchmal, wie wir es als Menschen überhaupt nicht tun können. Er ist immer da, uns zu helfen. Immer da, uns zu helfen. So, das ist einfach, für mich war das so super. Unser anderes Pärchen, John und seine Frau, die sind gestern neben dem Hotel ist so ein Kebab-Döner-Restaurant, da sind sie reingegangen und eine Stunde später haben sie mit dem Inhaber und seiner Bekannten gebetet. So, Gott ist großartig und die wollen beide auch hierher auf die Konferenz kommen. Also das ist doch toll. Ja, nochmal zurück zur Konferenz. Vielleicht möchte ich euch kurz noch erzählen, wie haben wir eigentlich Andrew Womack kennengelernt. Letztes Jahr gab mir ein lieber Freund hier aus unserer Gemeinde eine CD mit einigen MP3-Predigten. Und ich war, als ich diese Predigten anhörte, sehr, sehr tief berührt, weil es eine Glaubensbotschaft war, die für mich das erste Mal wirklich ausbalanciert war. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt ja die sogenannte Glaubensbotschaft, wo sehr stark über den Glauben gelehrt wird. Und es ist leider oft in Amerika eine Botschaft, die ist auch bekannt unter Prosperity Gospel oder Wohlstandsevangelium, wo es häufig darum geht, was ist für mich drinnen? Ja, bless me, bless me, bless me, gimme, gimme, gimme. Und ich denke, dass das nicht die absolute Grundintention Gottes ist, wenn es um Glauben geht. Wie kann ich 3 Autos bekommen, 5 Häuser und eigentlich immer nur in noch größeren Wohlstand leben? Ich bin zutiefst überzeugt, Gott möchte uns in Wohlstand bringen, gemäß unserer Berufung. Gott möchte uns segnen. Aber ich glaube, dass wir primär lernen müssen zu beten, Zeichen und Wunder herunterzubringen, mit Erfolg zu beten. Wir sollen das lernen und können, damit wir ein Segen für andere Menschen werden. Das ist das Primäre. Dass wir ein Zeugnis für ihn werden und dass diese Dinge in Liebe geschehen. Und Gott hat uns diese Dinge nicht gegeben, dass wir um uns selbst zirkulieren. Und das war so wohltuend, diese Botschaft von Andrew zu hören, weil du gemerkt hast, sie spricht ein Mensch, dem es primär um die Liebe Gottes geht und nicht um irgendwelche Erfolgsmodelle. Wir haben ein halbes Jahr später herausgefunden, dass Andrew in Lausanne ist auf einer kleinen Gemeindekonferenz. Ich habe dort angerufen, wir sind dort runtergefahren. Und es hat sich sogar ergeben, dass der Pastor mich eingeladen hat zu ihrem Pastoren-Luncheon, also dieses Pastoren-Mittagessen, was da war. Und zu meiner Überraschung wurde ich direkt am Tisch von Andrew platziert. Wir kamen ins Gespräch und es war ganz überraschend. Sofort haben sich irgendwie unsere Herzen immediately, sofort, schnell gefunden. Und ich habe ihn gefragt, dann einfach, ich sage, hättest du Freude und Lust und vom Herrn auch die Freiheit, nächstes Jahr zu unserer Konferenz zu kommen? Und er hat zu meinem Erstaunen sofort eingewilligt, also ich muss das mit meinem Team noch terminlich klären. 14 Tage später hatte ich das E-Mail von Will Graham, der heute Abend auch kommen wird, dass alles klappt. Sein Assistent von England, der Leiter von England und Europa, kam dann auch, glaube ich, 6 Monate später zu uns. Wir hatten 2 tolle Tage mit ihm. Und er hat mir hinterher gesagt, Herr Uwe, das ist eigentlich total erstaunlich. Normal läuft das überhaupt nicht so, dass Andrew so schnell in eine fremde Ecke hinein zusagt. Irgendwie muss der Herr wirklich eure Herzen zusammengebracht haben. So, und das war für uns auch nochmal ein wunderbares Zeugnis, dass ich denke, Gott das möchte. Und wir haben auch sehr viel Freude bei der Vorbereitung dieser Konferenz gehabt und haben auch gemerkt, dass wir aus ganz, ganz Deutschland, Schweiz, Österreich kamen, Anmeldungen, ich glaube sogar einige Anmeldungen sogar aus England. Und ich denke, wir werden ein paar großartige, gesegnete Tage haben. Und ich möchte euch einfach auch ermutigen, schon jetzt, erwartet nicht die Dinge von den Sprechern selber, sondern erwartet, dass Gott durch sie zu eurem Herzen spricht und euch Werkzeuge in die Hand geben möchte, wie ihr selber Brunnen graben könnt, um ein Segen zu werden, Segen zu empfangen und ein Segen für diese Welt zu sein. Noch einmal, was ist das Ziel unserer Konferenz? Wie im Himmel, so auch auf der Erde. Wir möchten euch und uns alle miteinander zurüsten, Kanäle Gottes zu werden, die fähig sind, das, was Gott an Kraft hat, auf diese Erde zu bringen. Ich möchte mal um die erste Folie bitten und ich möchte in dieser ersten Session ein bisschen dieses Thema für uns fassbar, greifbar machen. Was bedeutet es denn, wie im Himmel, so auch auf der Erde? Dieser Satz, wie ihr alle wisst, kommt natürlich aus dem Vater unser Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf die Erde. Und dieser Teil des Gebetes, das Jesus seine Jünger lehrte, und ich persönlich glaube, dass dies kein Gebet war, dass sie einfach nur sinnlos nachplappern sollten. Ich glaube, dass es Vater unser eine Art Masterplan ist, wie man beten soll. Ich werde heute Abend noch einiges dazu sagen können. Aber dieser Teil des Gebetes, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde, zeigt uns eines. Es gibt einen göttlichen Willen, der in den himmlischen Sphären existiert. Und Gott möchte, dass dieser Wille auch hier auf der Erde sichtbar wird. Und was Gott will, ist, dass seine Herrschaft, sein Reich schon jetzt durch uns Menschen sichtbar wird. Nicht wenige Christen deuten diesen Vers oft so, dass damit das kommende Reich gemeint ist. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird sein Wille geschehen. Aber ich persönlich glaube, wenn wir genau hinsehen, auch in die Bibel, dann möchte Gott ganz klar, dass wir als sein Leib, deswegen werden wir sein Leib genannt, schon jetzt hier auf der Erde das Reich Gottes für andere Menschen sichtbar machen. Und dies geschieht durch Kraft und nicht nur durch Worte. Ich darf einfach mal um die nächste Folie bitten. Lest mal diese zwei Verse und lasst sie mal auf euch wirken. Und dann wird es sehr deutlich, was gemeint ist mit diesem Gebet. In Matthäus 12, 28 sagt Jesus, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, was ist dann? So ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Im zweiten Vers, Matthäus 10, 7, sagt Jesus, geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also wir sollen den Menschen sagen, hör mal, das Reich Gottes ist jetzt hier. Und die Menschen sagen dann vielleicht, ja, ja, schön. Ja, und? Wieso? Wo? Und dann sagt Jesus, macht Kranke gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Interessanterweise auch hier verbindet Jesus wieder zum einen die Proklamation, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Mit was? Mit Kraftwirkungen, Zeichen und Wundern. Und das ist noch nicht alles. Ich denke auch der ganze Domäne erhörter Gebete gehört einfach mit dazu. So, und du und ich sind berufen, diese Dinge in unserem persönlichen Umfeld zu tun. Jeder von uns kann das tun. Das Reich Gottes ist nicht zukünftig, sondern es ist gegenwärtig. Und es ist dort gegenwärtig, wo es sich auch in Kraft und in Vollmacht manifestiert. Und ich möchte hier auch gleich eins sagen, nicht nur Heilung, Power, ta-da-da. Was mir immer wichtiger wird, ist auch, wo du einen Akt der Nächstenliebe praktizierst, der dich wirklich was kostet. Es gibt Dinge, die tut man nicht einfach so aus dem Handgelenk. Auch das ist ein Wunder und ist ein Zeichen, was andere Menschen zutiefst berühren kann. Also lasst uns bitte auch die Kraft Gottes nicht nur immer reduzieren auf Heilungen, auf Totenauferweckungen und auf Wunder. Die Kraft und Herrlichkeit Gottes wird auch da sichtbar, wo ich in einem Akt, ich sag's mal vorsichtig, übermenschlicher Nächstenliebe tätig werde. Mir ist bewusst geworden in den letzten Monaten, wie wenig reden wir über Feindesliebe. Wie wenig reden wir über die Liebe aus 1. Korinther 13. Wie wenig leben wir das wirklich? Wenn wir genau hinschauen, leben wir als Gemeinde in vielen sozialen Standards keinen Deut besser als die Welt. Wir leben, es gibt fast keinen Unterschied. Ja? Und stellt euch mal vor, Jesus hat selber gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Wir können sagen, wir haben Liebe, aber Jakobus hat es auch gesagt, wenn du nur sagst, der Herr segne dich reichlich und du siehst, da ist eine praktische Not und du tust überhaupt keinen Finger für diese Not krumm, dann ist das nichts in den Augen Gottes. Ja. Sondern das sind zum Beispiel auch Dinge, die durchaus Wunder sind. Auch wenn du etwas tust, was vielleicht über dein normales Verhalten hinausgeht. Sondern auch dort sind wir berufen und hineingerufen, Wunder zu tun. Wunder der Liebe. Wunder der Liebe. Dass wir auch miteinander in dieser Liebe nach 1. Korinther 13 lernen, umzugehen. Die Liebe tut einander nichts Böses, rechnet das Böse nicht zu. Ja, ist langmütig, vergibt. Da ist so viel drinnen, wo wir uns wirklich fragen müssen, leben wir das wirklich? Leben wir das wirklich? Und wir schieben das oft elegant weg. Wir schieben das in eine Domäne, ja, das ist ja die Liebe Gottes, die kann ich nicht leben, alles klar, abgehakt. Aber es ist nicht so. Weil da müssen wir auch die anderen Dinge alle abhaken, die unmöglich sind. Aber Gott hat dich und mich berufen, das Unmögliche zu tun. Und das Unmögliche ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Wir sind berufen, die Unmöglichkeiten Gottes in diese Welt hineinzutragen, hineinzubringen. Und das Reich Gottes zeichnet sich dadurch aus, dass in ihm Dinge möglich sind, die in unserer normalen Welt unmöglich sind. Denn Gottes Reich unterliegt nicht den physikalischen Gesetzen und Begrenzungen unserer Welt. Im Reich Gottes herrschen andere Gesetzmäßigkeiten. Und das ist das Großartige. Und Gott möchte, dass wir in dieses Reich hineinkommen. Und das fängt damit an, indem du beginnst, Gott zu vertrauen. Indem du beginnst, auch in deinem eigenen Leben mehr zu wagen, mehr Risiken mit ihm einzugehen, mehr mit ihm zu rechnen. Wir haben, als wir in den USA waren, auch einige richtig krasse Sachen erlebt. Wir waren am Flugplatz und hatten gehofft, dass wir diese schönen Plätze kriegen, wo man die Beine ein bisschen ausstrecken kann im Flieger. Und tatsächlich, die letzten zwei freien Plätze haben wir auf dem Hinflug bekommen. Dann habe ich gedacht, naja, das hat jetzt einmal geklappt. Auf dem Rückflug klappt das garantiert nicht mehr. Ne? Dann, meine Frau, die ist da immer ein bisschen viel mutiger als ich. Die ging gleich wieder ganz entschlossen an den Counter und fragte nach diesen Plätzen. Und der Mann am Check-in sagte, es tut mir leid, alle Plätze sind vergeben an Eltern mit Kindern. In diesem Moment steht plötzlich wie aus dem Nichts neben uns ein indisches Ehepaar mit einem Kind und spricht zu dem Beamten nebendran. Der Beamte nebendran dreht sich zu unserem Beamten, sagt ihm etwas ins Ohr und der Beamte guckt uns ganz erstaunt an und sagt, ja, Sie haben aber ein Glück, gerade sind zwei Plätze frei geworden. Und ich habe noch gesehen, wie meine Frau ganz leise und intensiv gebetet hat. Sondern das sind Dinge, wo Gott möchte, dass wir sein Reich erfahren. Wenn du dein Reich, dieses Reich erfährst, dann wirst du auch kühn sein, in anderen Bereichen hineinzubeten. Wenn wir das Leben und Wirken Jesu und der Apostel betrachten, dann fällt eins auf, ihr Reden, ihr Lehren, ihr Predigen war auch immer begleitet von Zeichen und Wundern und von Kraft. Und Wunder sind in den Augen Gottes keine billigen Tricks, mit denen er einfache Menschen beeindrucken möchte. Wunder sollen ein Zeichen dafür sein, dass Gott bereit ist, in unserer gefallenen Welt einzugreifen. Dass Gott bereit ist, Umstände, die wir mit unserer eigenen Kraft nicht mehr ändern können, zu ändern. Gott möchte sich zeigen, Gott möchte gern angeben, Gott möchte uns beweisen, ich bin da. Ich bin in den letzten 3 Monaten durch eine ziemlich harte Zeit gegangen, wo Gott mir einiges weggeschnitten hat, Beschneidung. Das ist ganz gut. Aber in dieser Zeit habe ich so vieles neu gelernt, mich auf Gott zu vertrauen, mich ihm wirklich in so vielen Bereichen ganz neu wieder hinzugeben, auch mit dem vertrauenden Glauben. Und ich habe in dieser Zeit noch nie so viele kleine, mittelgroße und große Wunder erlebt. Und ich merke, wie diese Wunder meinen eigenen Glauben immer mehr aufbauen und stärken. Und ich schäme mich nicht, das hier zu bekennen, dass ich bin 27 Jahre Christ und das wird keinem von euch anders gehen. Das sind Zeiten, in denen, ohne dass du es merkst, geht dein Glauben in Täler rein. Man wird bequem, in den Friedenszeiten ist man ruhig, man achtet nicht so drauf, die Muskeln zu trainieren. Und du merkst gar nicht, dass wenn du deinen Glauben nicht trainierst, dass der Glaube bleibt nicht auf einem Niveau stehen. Er sinkt. Immer weiter. Und erst in der Krise merkst du, was dir fehlt. Und Gott möchte, dass wir einen starken Glauben haben. Deswegen tut er uns von Zeit zu Zeit auch durch eine Erziehungsphase schleusen. Und in diesen Erziehungsphasen hat er nur eine einzige Absicht. Er möchte, dass dein Glaube wieder da steht, wo er stehen soll. Geht Gott nicht darum, dich zu verurteilen, dich fertig zu machen. Auch wenn diese Zeiten hart sind. Aber es geht ihm darum zu sagen, Kind, ich möchte, dass du wieder da oben stehst. Und dass das Reich Gottes wieder durch dich sichtbar werden kann. Sondern das ist auch, Gott weiß, dass wir schwache Menschen sind. Ich habe vor einigen Sonntagen über Petrus gepredigt. Mir ist diese Geschichte so nahe geworden. Als Petrus mit Jesus an dem Abend, an dem Jesus nach Gethsemane ging und letzten Endes gefangen wurde, sagte Jesus noch einmal, okay, Leute, ich werde heute Abend gefangen, etc., etc. Und was sagt Petrus zu ihm? Erstens, das widerfahre dir ja nicht. Und zweitens, kommt dann hinterher, und wenn alle dich verlassen, ich niemals, ich werde mit dir ins Gefängnis, in den Tod und überall hingehen. Sondern das ist, glaube ich, war in diesem Moment ein ganz echtes Herz von Petrus. Ich glaube, dass Petrus zutiefst überzeugt war, dass diese Art des Glaubens in ihm ist. Und das ist das, wo wir oft stehen. Manchmal stehen wir vielleicht vorm Spiegel und sagen, Mensch, Herr, boah, ich werde für dich, ich bewege die Welt für dich, ich hebe die Welt für dich aus den Angeln. Bei mir ist alles gut, bei mir ist alles fein, bei mir ist alles toll. Und vielleicht spricht der Herr zu dir und legt den Finger auf manche Sachen. Und wir reagieren genauso wie Petrus. Ich, Herr, niemals. Auf mich kannst du hundertprozentig zählen. Sondern wir alle erleben das in Phasen, wo wir manchmal so nach unten gehen. Wir merken das gar nicht. Und Gott spricht durch Menschen, durch Umstände. Und wir hören nicht. Und jetzt kam dieser Moment, wo Jesus sagt, Petrus, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. So, das ist ein Punkt, den Gott in unser Leben hineinbringt. Beim Sieben fällt das, was zu klein ist, was nichts taugt, durch das Sieb. Sondern hier geht es nicht um verloren gehen, sondern es geht darum, dass Gott dem Teufel erlaubt, von Zeit zu Zeit unser aller Glauben zu sieben. Und dann zeigt uns Gott, was durch den Rost fällt, wo wir meinen, was toll und gut ist. Und plötzlich siehst du, dass da überhaupt nicht viel übrig ist. Und wir sind entsetzt über uns selber. Und das Großartige ist, dass Jesus aber zu Petrus gesagt hat, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Du kommst da manchmal an Momenten, wo du an deiner Integrität, an deiner Ernsthaftigkeit, an deinem Eigenglauben zweifelst. Und das ist so großartig. In diesem Moment darfst du dich auf diese Stelle stellen, wo Jesus sagt, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und was Jesus dir eigentlich im Klartext sagt, mein Kind, es geht darum, dass mein Glaube in dir ist und nicht dein Glaube. Und viele von uns leben immer noch aus dem eigenen Glauben. Wir haben einen eigenen Glauben an Jesus. Wir haben eine eigene Vorstellung von Jesus. Und wenn diese erschüttert wird, bricht erstmal alles zusammen. Petrus dachte auch, er ist der Kriegsmessias, der die Römer aus dem Land treiben wird. Petrus dachte, er wird wahrscheinlich bis zum allerletzten Moment warten und dann reißt er seine Tunika auf und Superman springt hervor. Und das war nicht so. Und plötzlich kriegt Petrus kalte Füße. Und der Teufel ist klug, er wartet genau auf den Moment. Und jetzt schickt er seine Kolonnen vor. Du warst doch auch mit ihm. Ich habe dich auch mit ihm gesehen. Du warst doch mit ihm. Nein, nein, nein. Und plötzlich sind die Würfel gefallen, die Chips, wie die Amis sagen, the chips are on the ground. Und du siehst plötzlich, was wirklich da ist. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das sind Momente, die wir erleben. Das waren Momente, die ich selber erlebt habe. Aber Jesus sagt, das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen, den glimmenden doch nicht auslöschen. Sein Herz schlägt für Herrlichkeit. Herrlichkeit. Und das Interessante ist, erst in diesem Moment bist du fähig zu erkennen, was du wirklich brauchst, was dir fehlt. Erst in diesem Moment bist du bereit, neu anzufangen mit Jesus und zu sagen, okay Jesus, jetzt habe ich meine Baustellen, meine Glaubensbaustellen erkannt. Und jetzt können wir die auffüllen. Und Jesus sagt, siehst du, deswegen habe ich dich in diese Wüste gebracht. Jetzt können wir diese morschen, rostigen, schmierigen, alten Fundamente rausräumen. Leute, das stinkt, wenn du das siehst. Das ist eklig. Du bist entsetzt über dich selber. Aber Jesus sagt, das muss sein. Aber jetzt bauen wir Fundamente aus Gold rein, die ewig halten werden. Und das ist dann die Zeit, wo er anfängt, dir Gnade um Gnade um Gnade zu geben. Wunder Gottes sind Fenster in seine neue Welt. Sichtbare Zeichen auf das, was kommen soll und kommen wird. Und wir sind berufen, den Menschen nicht nur Theorie vom Reich Gottes zu vermitteln, wir sind berufen, den Menschen das Reich Gottes zu zeigen. Wir hatten eine ganz starke Erfahrung. Wir haben jeden Montag ein Gebet, wo wir auch um Heilungsdurchbrüche beten. Und eine liebe Freundin und auch Gemeindemitglied aus unserer Gemeinde hat aus ihrer Familie jemand gehabt, der an einer ganz, ganz seltsamen Krankheit erkrankt ist, überraschend, und war in einer Spezialklinik. Diese Krankheit war überhaupt nirgendwo bekannt. Das ist ins Internet gestellt worden. Kein Arzt wusste Bescheid auf der Welt. Der Mann wurde in ein Koma versetzt, lag auf Leben und Tod. Und schließlich hat sie den Eindruck gehabt, ich muss dort zu diesem Gebet kommen. Wir haben an dem Abend gebetet und plötzlich war die Kraft Gottes richtig spürbar im Raum. Und ich hatte eine Kühnheit in mir zu sagen, es war genau 21.30 Uhr. Ab jetzt laufen die Uhren andersrum über diesen Mann. Und das Krasse war dann, zwei Tage später kriegte unsere Schwester aus dem Krankenhaus den Anruf, dass just an jenem Abend ein dramatischer Zustand der Besserung eingetreten ist. Dann zum Wochenende hin verschlechterte sich alles wieder. Wir waren am Montag wieder zusammen. Wir haben wieder gebeten, hatten wieder den Eindruck, um dieselbe Uhrzeit das Wort Gottes der Heilung auszusprechen. Guess what? Am nächsten Tag haben wir wieder gehört, wieder eine dramatische Besserung eingetreten. Und so ging es nochmal eine Woche. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, diese Woche oder letzte Woche, ist er geheilt entlassen worden. Für die Ärzte ein komplettes Wunder. So, und das sind einfach, die ganze Familie, die hat gewusst, dass gebetet wird bei uns. Da ist Offenheit jetzt, das ist ein ganz, ganz offenes Feld. Sondern das ist das, was Gott unbedingt möchte. Dass wir das Reich Gottes in Kraft zu den Menschen bringen. Und was wir tun müssen, ist einfach mit dem Wenigen, was wir haben, anzufangen. Hab keine Angst davor. Beginne einfach. Und wir wollen in dieser Konferenz lernen, wie wir in ein solches Leben hineinfinden können. Andrew, glaube ich, wird uns sehr, sehr viel ganz, ganz praktische Ansätze vermitteln können. Ich möchte euch ermutigen, viel mitzuschreiben und viel aufzupassen. Ein großer Teil unserer Kraftlosigkeit rührt auch daher, dass wir in einer nicht bewussten Beziehung zu Gott leben. Wir sitzen oft in Gottesdiensten, in Konferenzen, aber wir nehmen uns oft wenig Zeit, vor ihm zu sitzen. Amen. Wir sitzen oft viel in Gottesdiensten und in Konferenzen, aber wir nehmen uns wenig Zeit, vor ihm zu sitzen und in eine Beziehung zu treten, die uns in ihm sicher und geborgen macht. Ich werde heute Abend sehr intensiv auf diesen ganzen Bereich eingehen, dass wir, ohne dass wir in ihn gegründet sind, wird es sehr schwer sein, in diesen Bereich hineinzukommen, weil dieser Bereich braucht Kühnheit. Du musst Kühnheit haben. Wenn du mit Gewalt beten möchtest, dann musst du auch wissen, zu wem du betest. Ja? Die Bibel spricht im Hebräerbrief davon, dass wir mit Kühnheit und mit Entschlossenheit vor den Thron der Gnade treten sollen, auf den Tag, an dem uns Hilfe nötig tut. Kühnheit, Entschlossenheit. So, das bedeutet, ich muss mir meiner selbst sicher sein. Um mir meiner selbst sicher zu sein, muss ich den Gegenüber, den ich um etwas bitte, auch kennen. Es ist interessant, dass Jesus dieses Gebet, das Gebet des Herrn, wie es schon heißt, wie fängt das Gebet an? Laut. Können wir das mal alle laut sagen? Vater unser oder unser Vater. Das ist interessant. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, warum Jesus dieses Mastergebet so beginnt? Unser Vater. Unser Vater. Jesus beginnt dieses Gebet mit einem Statement der Intimität und Beziehung. Wenn wir uns ein wenig überlegen, was das bedeutet. Er fängt nicht mit Bitten an, er fängt nicht mit irgendeiner Glorifizierung an, sondern das Erste ist, er macht klar, Jungs, bevor ihr betet, müsst ihr wissen, zu wem ihr betet. Bevor ihr anfangt zu beten und auch zu preisen und zu loben, müsst ihr wissen, wo geht der Brief hin. So, und da ist ein Riesenunterschied, ne, ob ich zu jemandem bete, den ich kenne, oder ob ich zu jemandem bete, um es mit Hiob mal auszudrücken, bete, den ich nur vom Hören sagen kenne. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist wieder auch dieser Punkt, weswegen ich vorhin kurz mein Leben auch mal so geteilt habe. Gott hat ein Interesse daran, dass wir ihn immer mehr aus eigener Erfahrung kennenlernen und nicht nur vom Hören sagen. Und wenn wir ehrlich sind, viele von uns, da schließe ich mich voll mit ein, es gibt auch in meinem Leben immer noch leider Bereiche, wo ich sage, hier kenne ich Gott nur vom Hören sagen. Das ist auch nicht schlimm. Wir alle fangen mit Hören an, ja? Aber Gott möchte, dass nach dem Hören das Lernen kommt. Dass wir das, was wir gehört haben, in die Praxis beginnen umzusetzen und so zu eigenen Erfahrungen kommen. Und wenn du eigene Erfahrungen hast, dann wird aus dem Gott, der vielleicht distanziert und weit ist, dein Vater. Und dann werden deine Gebete eine andere Qualität haben. Wenn du weißt, du betest zum Papa. Aber Vater, lieber Vater. Und wenn wir das verstehen, der ewige, unbegreifliche Gott ist zu unserem Vater geworden. Das ist das, was Jesus uns sagen möchte. Du bist hineingenommen in die Familie Gottes. Und das bedeutet eigentlich Nähe, Vertrautheit, Liebe, Erbarmen, Großzügigkeit. Gott weiß um die Probleme unseres Seins, dass viele von uns aus einem vielleicht zerrütteten Elternhaus kommen. Und wenn es kein zerrüttetes Elternhaus ist, dann vielleicht auch väterliche Liebe nie so in der Intensität erfahren konnten, dass es sofort Klick macht. Ja. Und trotzdem wird es kein Hinderungsgrund sein, dass Gott uns nahe kommen möchte und sagt, aber ich will dir beibringen, ein liebender Vater zu sein. Es ist interessant, wie oft Jesus sich Zeit nahm, Mühe nahm und Gleichnisse produzierte und hervorbrachte, um den Menschen, den Jüngern zu zeigen, ihr habt einen liebenden Vater. Können wir die nächste Folie mal haben, Rainer? Ja, da bin ich drüber gesprungen. Das ist ja selbstverständlich. So. Okay. Bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Ich möchte hier mal eine kurze Pause machen. Nur eins. Das ist mir wieder auch ganz neu groß geworden. Suchen. Bitten. Und was haben wir noch? Anklopfen. Das alles sind Tätigkeiten, die von uns auch eine gewisse Aktion, eine gewisse Entschlossenheit und Entschiedenheit erfordern. Das ist auch sehr wichtig. Beten hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich auch wirklich es entschlossen tue. Beten ist nicht, dass ich einfach nur in der Ecke sitze und ergeben warte, dass irgendetwas passiert. Dass ich Gott anschweige oder Gott andenke. Beten hat wirklich etwas mit einer gewissen heiligen Entschlossenheit und Aggression zu tun auch. Anklopfen. Ihr kennt das andere Gleichnis, von dem Jesus spricht, mit dem Freund, der nachts zum anderen Freund an die Tür kommt. Er klopft an, nichts tut sich. Er klopft nochmal an, tut sich immer noch nichts. Klopft wieder an. Und jetzt kommt die mürrische, müde Stimme und sagt, zieh Leine, ich liege im Bett mit meinen Kindern. Sondern damals hatten die einfach ein riesiges Bett, wo alle drin lagen. Ich kann jetzt nicht aufstehen, ohne dass die halbe Familie aufwacht. Was macht unser Freund? Sagt er, okay, sorry, entschuldige.